Ich lese aus Gottes Wort für die heutige Predigt, und zwar aus 2. Mose, Kapitel 20, 8 bis 11, nach der Übersetzung Gute Nachricht. Halte den Ruhetag in Ehren, den 7. Tag der Woche. Er ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten verrichten. Aber der 7. Tag ist der Ruhetag des Herrn, deines Gottes. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, auch nicht dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, dein Vieh oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer mit allem, was lebt, geschaffen. Am 7. Tag aber ruhte er. Deshalb hat er den 7. Tag der Woche gesegnet und zu einem heiligen Tag erklärt, der ihm gehört.
Guten Morgen. Wir sind in der Predigtserie Berufung, wie Heidi gesagt hat. Was hat mein Glaube mit meinem Berufsalltag zu tun? Und wir denken heute über die Ruhe von unserer Arbeit nach. Und es ist, wie wir glauben, nicht off-topic, irgendwie nicht so zum Thema gehörig, sondern wir glauben, um vollständig über unsere Arbeit gut nachzudenken, müssen wir auch über gute Grenzen unserer Arbeit nachdenken. Und deshalb ist 1/4 unserer Predigtreihe, nämlich eine von 4 Predigten, diesem Thema gewidmet. Was hast du vor Augen, wenn du das Wort Ruhetag oder Ruhe hörst? Vielleicht denkst du an Sonntag, weil das so der Ruhetag heute ist, den wir so ausgeschrieben dafür haben. Vielleicht denkst du an Ausschlafen und einen Tag im Schlafanzug oder Brunchen mit Freunden. Vielleicht denkst du auch, langweilig, bei Ruhe oder kaum auszuhalten oder Stille. Vielleicht denkst du auch, oh, was für ein wohltuendes Wort, Ruhe, hätte ich gern. Oder vielleicht weißt du gar nicht, woran du denken sollst, weil du dich fragst, wann hatte ich eigentlich das letzte Mal Ruhe. Was auch immer du damit verbindest, ich freue mich, heute mit euch darüber nachzudenken, was diese Ruhe bedeuten soll, was dieser Ruhetag bedeuten soll, warum wir sie brauchen. Und ich glaube, ich muss niemanden von euch überzeugen, dass wir Ruhe brauchen. Und das liegt daran, dass wir einfach so geschaffen sind, dass wir sie brauchen und dass wir uns danach sehen. Das spüren wir dadurch. Und ich will zuerst über die Idee der Ruhe reden. Also was ist das Konzept hinter dieser Abwechslung aus Arbeit und Ruhe? Und was für eine Ruhe ist da überhaupt gemeint? Dann wird es um den Verlust der Ruhe gehen. Warum sind wir so ruhelos? Und zum Schluss werden wir uns die Hoffnung auf echte Ruhe anschauen. Wo und wie finden wir denn echte, tiefe und wohltuende Ruhe? Also zuerst, erstens die Idee der Ruhe, zweitens der Verlust der Ruhe und drittens die Hoffnung auf echte Ruhe. Die Idee der Ruhe. Unser Bibeltext erzählt, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat und am 7. Tag geruht hat und dass er diesen Tag für uns als Ruhetag eingesetzt hat. Also von Anfang an der Welt ist sie auf diesen Rhythmus angelegt. Und schon die ersten Menschen haben in diesem Rhythmus gelebt. Dafür sind wir geschaffen. Gott, der uns gemacht hat, hat uns so designt, dass das gut für uns ist. 6 Tage Arbeit, 1 Tag Ruhe. Und hier am Anfang gibt es damit 2 Tatsachen oder 2 Elemente, die eine gesunde Ruhe geschenkt und sichergestellt haben. Und das erste ist offensichtlich dieser Ruhetag. Das war die eine Einrichtung von Ruhe für uns, die war gut und es war ein Gebot. Dieser Text, den wir ja haben, das ist ein Gebot innerhalb der 10 berühmten Gebote, die man manchmal noch aus der Bibel kennt. Also die 10 wichtigsten Gebote, die Gott seinem Volk gegeben hat für ein gelingendes Leben mit ihm. Das ist das 4. Gebot und es gibt kein anderes Gebot in der Bibel, was so häufig im Alten Testament wiederholt wird. Kein anderes. Also das war die erste Einrichtung, die erste Tatsache, die offensichtlich Ruhe geschenkt hat. Und die andere Tatsache, warum es damals echte, tiefe Ruhe gab, ist mir erst jetzt in der Vorbereitung auf die Predigt aufgefallen. Und zwar gab es die echteste, tiefste Ruhe, weil die Menschen mit Gott in einer engen Beziehung gelebt haben. Vielleicht fragst du dich gerade, hä, wie hängt das denn zusammen? Ist das nicht ein bisschen gewollt jetzt gerade? Ich glaube nicht. Die Menschen waren nämlich damals noch mit dem verbunden, der sie geschaffen hatte. Mit dem, der die Quelle von allem war und von allem Guten, in Person und weil deshalb am Anfang auch alles gut war. Sie waren ganz dicht an dem dran, der alles in einem guten Rhythmus gemacht hatte und ihn erhielt. Und darin, in dieser Gegenwart, in der guten Ordnung und der Fülle in Person, in seiner Nähe konnten die Menschen wirklich ruhen. Und zwar in einer Art Ruhe, die nicht leer oder tot ist, sondern eine, in der Dinge so sind, wie sie gehören und man deshalb nicht kämpfen muss und um nichts Angst haben muss. Eine Art, die einfach bedeutet, dass die Dinge gut so sind. Eine innere, tiefe, seelische Ruhe. Und der Songschreiber und König David hat es in einem Lied in der Bibel, in einem Psalm, dem 62. so ausgedrückt: Bei Gott allein findet meine Seele Ruhe. Von ihm kommt meine Hilfe. Bei Gott allein findet meine Seele Ruhe. Und nochmal, es geht nicht um Leere oder Langeweile. Ich glaube, dass Adam, der erste Mensch, wild mit seinen Kindern spielen konnte oder dass Eva, die erste Frau, einen Wettschwimmen mit einem Delfin machen konnte. Sorry, mir ist kein weniger kitschiges Bild eingefallen. Und dass sie trotzdem in diesen Momenten diese innere Ruhe haben konnten. Diese seelische Ruhe in Gottes Gegenwart ist viel tiefer als jede physische Ruhe, als jede geistige Ruhe, als Nichtstun, als jede andere Form der Ruhe. Denn sie bedeutet, dass jeder und alles an seinem Platz ist und dass die wichtigsten Fragen, die die Menschen sich stellen, geklärt sind. Wer bin ich? Und wozu bin ich? Weil die Antwort auf diese beiden Fragen war für die ersten Menschen durch ihre Nähe zu ihrem Schöpfer geklärt. Wer bin ich? Ich bin ein Geschöpf meines guten Vater Gottes. Ich bin in seinem Ebenbild geschaffen, kreativ und stark und besonders und würdevoll. Wozu bin ich? Ich lebe, um in erfüllter Gemeinschaft mit diesem Gott und mit anderen Menschen zu sein und die unglaublich reiche Schöpfung zu genießen, zu kultivieren, zu erobern und zu pflegen. Die Klarheit in diesen wichtigsten Fragen, die aus ihrer Beziehung zu Gott beantwortet wurde, die gab den Menschen in der ersten Zeit der Erde den tiefstmöglichen Frieden. Gleichzeitig weiß Gott ja, was wir Menschen praktisch brauchen. Und deshalb hat er von Anfang an diesen heilsamen Rhythmus, diesen ganz praktischen Rhythmus eingesetzt mit einem Ruhetag. Und an diesem Tag können und sollen unsere Körper und Herzen auch ganz praktisch Ruhe finden. Die brauchen wir nach 6 Tage intensiver Arbeit auch, das wisst ihr. Aber diese Ruhe, dieses Ausruhen physisch, ist nicht der einzige Zweck dieses Tages. Wie formuliert Gott das Gebot? In unserem Text in Vers 8 sagt Gott: Halte den Ruhetag in Ehren, den 7. Tag der Woche. Er ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. Und 2 Verse später, in Vers 10, am Ende, auf jeden Fall sagt er später: Aber der 7. Tag ist der Ruhetag des Herrn, deines Gottes. Und am Ende nochmal: Er hat den 7. Tag der Woche gesegnet und zu einem heiligen Tag erklärt, der ihm gehört. Also wir können uns sicher sein, dass Gott selber keinen Ruhetag brauchte. Der war nicht erschöpft. Die Ruhe, die er da anordnet, ist schon für uns gedacht. Und trotzdem ist es nicht das einzige Ziel des Ausruhens am Ruhetag, dass wir für die nächste Woche gewappnet sind. Sondern offensichtlich gibt Gott in diesem Text dem Tag eine Ausrichtung. Er sagt, dieser Tag ist heilig. Und heilig bedeutet ausgesondert, besonders, Gott zugehörig und für ihn. Gott sagt in diesem Text 3-mal, dieser Tag ist mein Tag. Er ist besonders und darin ist er mir gewidmet und auf mich ausgerichtet. Und damit ist dieser Tag ein Ausdruck und ich glaube der Höhepunkt dessen, was sonst in der Woche schon Realität war. Nämlich tiefe Gemeinschaft und Zufriedenheit in und mit Gott, Erfülltheit und Sinn und das Bewusstsein, woher wir kommen, indem wir Zeit mit dem verbringen, von dem wir kommen. Es ist ein Tag für Gemeinschaft und gutes Essen, ein Tag, um Dinge zu tun, die man sonst in der Woche nicht tut. Es ist ein Tag zum Innehalten, zum Angucken, was die letzten 6 Tage passiert ist und sich daran freuen und es ruhen lassen. Thomas Sjödin, ein schwedischer Autor, hat das auf 2 Arten ausgedrückt. Den ersten Satz finde ich sehr entlarvend. Er sagt: Stell dir vor, du tust nichts und die Welt dreht sich weiter. Und er hat gesagt, es ist auch wie ein Glaubensbekenntnis am Ruhetag zu ruhen. Er hat gesagt, die Sabbatruhe, Sabbat ist das hebräische Wort für den Ruhetag, die Sabbatruhe bedeutet nichts Geringeres, als dass man die Schöpfung für einen Tag in der Woche symbolisch in Gottes Hand zurückgibt, indem man darauf verzichtet, selbst etwas zu schaffen. Es ist ein Tag, um Gott dafür zu danken, was er tut und wer er ist, und ihn dafür zu ehren und uns neu auszurichten in der Gewissheit, es ist alles gut. Die größten Fragen meines Lebens sind geklärt. Ich bin, wo ich hingehöre. Ich habe gearbeitet, Gott ist da und deshalb kann ich jetzt ruhen. Das Problem ist, dass wir diese Ruhe verloren haben. Damit sind wir beim Verlust der Ruhe. Es hat damit angefangen, dass die ersten Menschen sich aus dieser Beziehung gelöst haben, die sie definiert und geschützt hat. Dass sie Gott als ihrem Schöpfer misstraut haben und ihr Glück lieber unabhängig von ihm suchen wollten. Und das Misstrauen gegenüber Gott, das zu dieser Entscheidung geführt hat, hat den Menschen ab diesem Moment, den die Theologie Sündenfall nennt, hat den Menschen ab diesem Moment in einen Zustand der Rastlosigkeit versetzt. Weil es das Wichtigste und Sicherste aus unserem Leben rausgenommen hat. Es hat einen Riss gerissen durch die bis dahin fehlerlos und wunderschön existierende Ordnung in der Schöpfung. Diese Entscheidung, Gottes Beurteilung und Führung nicht zu vertrauen, sondern selbst zu definieren, wer wir sind und was wir tun. Und es hat die ganze Welt in eine quasi kosmische Unruhe versetzt. Und das bis heute. Und wie diese Unruhe aussieht, wisst ihr alle, und dieses Lied ist schon 100-mal gesungen worden. Unmengen von Burnout und Erschöpfungsdepressionsdiagnosen, hunderte Seminare zur Achtsamkeit, damit wir aus diesem ständigen Vorbeirasen mal wieder aussteigen und im Hier und Jetzt bewusst anwesend sind. Ganze Zeitschriften wie Die Auszeit oder My Time, hunderte Artikel darüber, wie wir ausspannen und uns mal rausziehen können, YouTube-Videos über Self-Care-Routines, Meditations- und Yogakurse, damit wir unsere innere Mitte wiederfinden und unsere Ruhe wiederfinden, Sabbatjahre, Beziehungen, Freundschaften, Familien, die darunter leiden, dass man so wenig Zeit füreinander hat, die Angst, was zu verpassen, manche Berufe, in denen man unheimlich viel Zeit investieren muss in der Woche, um es weiter nach oben zu schaffen, um der Firma zu zeigen, dass man engagiert ist und dass man committed, hingegeben ist. Und. Und ich habe mit so vielen von euch schon geredet, wo es dann darum ging, oh, es ist gerade wieder halt viel, aber naja, das ist halt auch irgendwie so und irgendwie schaffe ich es auch nicht, dass es weniger wird. Wie kommt das denn? Wenn wir uns wirklich nach Ruhe sehnen, warum schaffen wir es dann nicht wirklich auszuruhen und wirklich weniger zu machen? Und warum ist es uns so wichtig gleichzeitig, dass wir beschäftigt sind, um irgendwie auch wichtig zu sein? Ich glaube, das liegt an der Arbeit hinter der Arbeit. Und wenn du dich vorhin gefragt hast, hey, was hat denn jetzt der Sündenfall mit der Unruhe zu tun? Warum soll der Wunsch des Menschen nach Unabhängigkeit von Gott bewirkt haben, dass wir innerlich unruhig geworden sind? Dann ist die Arbeit hinter der Arbeit die Antwort. Was meine ich damit? Ich glaube, dass uns oft gar nicht unsere Arbeit an sich fertig macht und so erschöpft macht. Die ist anstrengend oft, ja. Aber was uns noch mehr schlaucht als die offensichtliche Arbeit, ist das Schuften daran, durch unsere Leistung zu zeigen, wer wir sind. Dass wir gut genug sind, dass wir es wert sind, da zu sein und respektiert zu sein und geliebt zu werden. Es ist die Anstrengung, unsere wichtigsten Fragen zu klären. Wer bin ich? Und wozu bin ich? Das ist die Arbeit, uns durch unseren Job oder durch andere Arbeit zu Hause, im Studium oder in der Schule zu beweisen. Sei es durch diese Arbeit selbst oder durch irgendwas anderes. Ob in Freundschaften oder auf Instagram oder in Gesprächen, in denen wir darauf achten, gut wegzukommen und zu beweisen, wer wir sind. Und diese Arbeit ist noch viel anstrengender als das, was wir offensichtlich tun. Denn sie ist immer da, und sie hört niemals auf, solange die wichtigsten Fragen unseres Lebens nicht geklärt sind. Wenn unser Wert oder unsere Identität nicht geklärt sind und in Frieden sind, dann macht uns das innerlich zutiefst unruhig. Und so ist der Verlust unserer inneren, einer seelischen Ruhe auch der Grund für unser Problem mit äußerer Ruhe, also körperliches, geistiges Ausruhen, Aufhören und Entspannen. Solange unsere Seele sie nicht hat, finden wir sie auch nirgendwo anders. Und unsere Seele hat sie vor langer Zeit verloren, als die ersten Menschen für all ihre Nachkommen mitentschieden haben, dass sie sich von ihrer Ruhequelle Gott trennen wollten. Das Interessante ist, das Thema Ruhe zieht sich durch die ganze Bibel durch. Von den ersten Seiten an bis buchstäblich auf die letzten Seiten. Gott gebraucht in der Bibel unheimlich viele Bilder und Themen, die sich wie rote Fäden durch alles hindurchziehen, um uns die große Linie seines guten Plans zu zeigen. Und so ist das auch bei diesem Thema. Und so haben die unterschiedlichsten Autoren der Bibel über Jahrtausende darüber geschrieben, wo das Problem liegt und auch, wo die Lösung zu finden ist. Und einer dieser roten Fäden zum Thema Ruhe ist das Volk der Israeliten. Gott hatte dieses Volk auserwählt, um an ihm seinen Charakter und seinen Plan der Welt zu zeigen. Die allerersten Menschen nach der Erschaffung der Welt mussten nach ihrer Entscheidung gegen Gott diesen paradiesischen Garten verlassen, den Gott ihnen geschenkt hatte. Und irgendwie gehörte ihnen damit die ganze Welt. Und gleichzeitig waren sie total rastlos und heimatlos. Und schon sehr früh fing Gott aber an, immer wieder Menschen anzusprechen und sie zu führen. Er begleitete die Entstehung einer Sippe hin zu einem ganzen Volk, das das Volk Israel wurde, und gab ihnen das Versprechen, ihnen wieder eine Heimat zu geben. Als das Volk größer geworden war, über Generationen, war es in Ägypten in Sklaverei geraten. Und sie arbeiteten sich im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode, bis Gott die Umstände so gelenkt hatte, dass er sie aus der Sklaverei befreien konnte und rausführen konnte. Und an dem Punkt erneuerte er das Versprechen eines Landes für sie, und zwar ein Land, in dem die Israeliten Ruhe finden würden. Er sagt zum Beispiel zum Anführer des Volkes, zu Mose, in 2. Mose 33, ich selbst werde dir vorangehen und werde dich zur Ruhe kommen lassen. Also einerseits beruhigt er Mose, der gerade ziemlich aufgebracht und ärgerlich war und unsicher, und andererseits macht er dieses Bild von der Ruhe schon auf, das sich durchziehen wird. Und Gott macht sein Versprechen wahr, er nimmt dieses Volk und er führt sie schließlich in ein Land, das Israel werden würde. Und ab diesem historischen Punkt, als die Israeliten frei waren, als sie dieses Land eingenommen haben und dort lebten, wird das Wort Ruhe in der Bibel zu einem Synonym für Frieden und Wohlergehen. Im fünften Buch Mose zum Beispiel, im 12. Kapitel, sagt er ihnen nochmal, aber nun werdet ihr den Jordan überqueren und in dem Land wohnen, das euch der Herr, euer Gott, anvertraut. Er wird dafür sorgen, dass die Feinde ringsum euch in Ruhe lassen und ihr in Frieden leben könnt. Und später in einem anderen Buch, im Buch Josua, da wird dann festgestellt, der Herr hielt sein Wort und sorgte dafür, dass sie in Ruhe und Frieden leben konnten. Also es ist so ein Muster und das Thema, was sich immer wieder durchzieht. Und es gibt unheimlich viele Bibelstellen, wo von diesem Land so geredet wird und dieser Versprechung, dieser Verheißung, wo irgendwann auch klar wird, das geht über ein irdisches Land hinaus eigentlich. Und immer wieder wird der Zusammenhang klar, innerer und äußerer Frieden und Wohlergehen hängen eng mit der Beziehung des Volkes zu Gott ab. Wieder im Liederbuch der Bibel, in den Psalmen, da gibt es immer wieder Verse wie, komm wieder zur Ruhe, meine Seele, denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Also dieser Zusammenhang. Und das war auch die Erfahrung der Israeliten. Wenn sie Gott vertraut haben und ihm gefolgt sind, dann ging es ihnen gut. Und das äußert sich auf jeder Ebene des Lebens. An Herzenseinstellungen, in Familien, in der Gesellschaft, bis hin zur Wirtschaft. Und wenn sie Gottes Anweisungen missachtet haben, sind sie in Kriege geraten und wurden zum Spielball von Naturkatastrophen und Interessen anderer Völker. Leider haben sie sich unverhältnismäßig oft gegen Gottes Führung entschieden, wie die ersten Menschen, sodass es an einer Stelle heißt, ich zeige euch einfach diese ganzen Bibelstellen, ich jag euch da so ein bisschen durch, aber das zeigt einfach, wie stark dieser rote Faden durch die Bibel geht. Und zwar im Buch Jeremia, so spricht der Herr zu seinem Volk, fragt nach dem richtigen Weg und dann beschreitet ihn. So findet ihr Ruhe für euer Leben. Aber ihr sagt, nein, diesen Weg gehen wir nicht. Und ein Ausdruck davon war auch der Sabbat, der Ruhetag in unserem Text. Ich hatte gesagt, dass es kein Gebot gibt, das öfter wiederholt wurde, öfter wiederholt werden musste anscheinend als dieses. Oft hat Gott seinem Volk also gesagt, haltet diesen Ruhetag, ruht. Erinnert euch daran, dass ich Gott bin und euch versorge. Vertraut mir, ich bin euer Schöpfer. Und die Israeliten haben dieses Gebot des Ruhetages und damit auch das erste Gebot, Gott als ihren Gott anzuerkennen, unheimlich oft gebrochen. Und schließlich in einem Lied in dem Psalm der Bibel, im Psalm 95, da scheint Gott dann innerlich zu resignieren und er ist unheimlich wütend und sagt durch den Liederschreiber, 40 Jahre lang ekelte ich mich vor diesem Volk. Und schließlich sagte ich, alles, was sie wünschen und wollen, ist verkehrt und führt sie in die Irre. Die Wege, die ich sie führen will, verstehen sie nicht. Darum habe ich in meinem Zorn geschworen, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben und in das verheißene Land kommen. Also diese Ruhe scheint verwirkt. Und trotzdem heißt jetzt der letzte Punkt der Predigt die Hoffnung auf echte Ruhe. Und in diesem Punkt zeigt sich nochmal, was für ein Meisterwerk die Bibel ist und wie gut Gottes Plan ist, der sich so über Jahrtausende entfaltet. Alle Stellen bisher, die ich vorgelesen habe, stammen aus dem Alten Testament, dem ersten Teil der Bibel. Das Neue Testament, der zweite Teil, beginnt 400 Jahre nach der erzählten Zeit des Alten Testaments. Und es beginnt mit Erzählungen über Jesus und dann kommen noch andere Bücher und Briefe, die von Jesus erzählen und was durch ihn sich geändert hat. Und einer dieser Briefe ist der Hebräerbrief. Und ich lese euch ein paar Sachen aus diesem Hebräerbrief vor und denkt mal an die Bibelstelle, die ich gerade zuletzt vorgelesen habe. Da schreibt der Autor des Briefes, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Macht es nicht wie das Volk in der Wüste an jenem Tag, als es gegen ihn rebellierte und ihn herausforderte. 40 Jahre lang haben sie sich immer wieder gegen mich aufgelehnt. Deshalb war mir jene ganze Generation zuwider. Ständig lassen sie sich von ihren eigenen Wünschen irreleiten. Aber zu begreifen, welche Wege ich sie führen will, dazu waren sie nicht imstande. Schließlich schwor ich in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Nun gibt es diese Ruhe zwar schon seit der Erschaffung der Welt, denn dort, wo vom siebten Schöpfungstag die Rede ist, lesen wir, am siebten Tag, als Gott das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte, ruhte er. Und doch sagt Gott, wie eben zitiert, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Die Erfüllung seiner Zusage, Menschen an seiner Ruhe Anteil zu geben, steht also immer noch aus. Fakt 1. Gott hat den Israeliten immer wieder ein Leben in Ruhe und Frieden in seiner Gegenwart verheißen und sie haben das immer wieder ausgeschlagen. Fakt 2. Ja, das war schon Fakt 2. Die Israeliten haben diese Ruhe immer wieder ausgeschlagen. Nicht gewollt und nicht bekommen. Und bis heute ist Israel das meist umkämpfte Land oder eines der meist umkämpften Länder der Erde. Und Fakt 3, Gott gibt nicht auf. Er weiß, dass wir ihn brauchen und dass wir uns nach echter, tiefer Ruhe sehnen. Und es gibt noch Hoffnung. Die Frage ist immer noch, wie bekommen wir Anteil an dieser Ruhe? Und was hat das nochmal mit dem ganz praktischen Ruhetag zu tun? Darf ich vorstellen, Jesus von Nazareth, Sohn Gottes, Teil von Gottes riesigem Plan und Mittelpunkt des roten Fadens, Ruhe in der Bibel. Jesus, genau wie Ruhe, zieht sich von den ersten Seiten der Bibel bis zu den letzten Seiten der Bibel durch. Er war angekündigt schon ganz lange vorher. Man nannte ihn auch den Friedensfürst. Schließlich ist er tatsächlich geboren, als Wanderprediger unterwegs und erzählt von Gott und von seinem Reich. Und einmal, wisst ihr, was Jesus zu allen Leuten gesagt hat, die ihm gerade zugehört haben? Er hat gesagt, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Jesus ist Gottes Sohn. Er ist Mensch geworden, um uns Menschen, Gott, den Vater, wieder neu vorzustellen und einen Weg zu geben, wie wir nach der Trennung von Gott wieder zu ihm kommen können. Und er greift dieses uralte Thema auf, dass Gott für uns so wichtig zu sein scheint und spricht davon, dass er echte Ruhe für unsere Seelen hat. Der Einzige, der vorher behauptet hat, Ruhe für unsere Seelen zu haben, ist Gott, der Schöpfer. Und das ist kein Widerspruch, sondern Jesus beansprucht hier genau derselbe zu sein, der damals die Welt geschaffen hat, der in weiser Voraussicht einen Ruhetag eingesetzt hat und der die Quelle von Identität und Wert für uns Menschen ist. Und der damit eine Tiefe an Ruhe ermöglicht, die wir sonst nirgendwo finden können. Das bedeutet, entweder Jesus ist ein wahnsinniger Hochstapler und wir sollten ihn nicht ernst nehmen. Oder wenn wir feststellen, das passt aber nicht zu dem, was Jesus sonst gesagt und getan hat, dann bedeutet es, dass wir ihn ganz dringend brauchen. Jesus hat auch von sich gesagt, dass er gekommen ist, um das ganze Gesetz, alle Gebote zu halten, einschließlich das Sabbatgebot, was wir nicht konnten. Und er hat es gehalten und ist dafür am Kreuz gestorben, dass wir es nicht geschafft haben für unser Versagen und bietet uns den Tausch an, seinen Platz einzunehmen. Und er bietet uns an, dir und mir zu sagen, du hast alles eingehalten, du hast Gott als Schöpfer geehrt und du hast als ein perfekt geschaffenes Ebenbild fehlerlos gelebt. Du hast ihm bedingungslos vertraut und bist ihm immer gefolgt. Und deshalb gibt es jetzt nichts mehr, was deine Beziehung zu ihm stört. Du bist verbunden mit deinem Schöpfer, der dir Identität und Wert und Ruhe gibt. Der Kampf ist vorbei. Was hat Jesus gesagt, als er am Kreuz hing? Unschuldig, aber für uns, kurz bevor er starb. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Es ist getan. Es ist erledigt. Die Arbeit ist getan. Alles, was nötig war, um die Welt wieder in Ordnung zu bringen, ist getan. Alles, was nötig war, hat er getan. In seinem Leben, Sterben und Auferstehen vom Tod. Alle Arbeit ist erledigt, die unser Leben wirklich rettet. Er ist mit Gott verbunden und er schenkt uns diese Verbindung. Er hat alles richtig gemacht, überträgt uns sein Konto. Er ist der Herr der Ruhe und hat sie für uns erarbeitet. Und keine Arbeit der Welt, kein Job, keine Aufgabe, keine To-Do-Liste, keine Prüfung, kein Auftrag der Welt, den wir erledigen sollen, kommt daran. Was bedeutet es, ein Christ zu sein? Es bedeutet zu sagen, ich ruhe mich nicht auf meiner Leistung aus, sondern auf Jesus' Leistung. Durch sein Tun können unsere Identität und unser Sinn wieder geklärt werden, kann unser Inneres wirklich zur Ruhe kommen, indem wir sagen, wer bin ich? In mir selbst bin ich rastlos und von Gott getrennt, aber sein geliebtes Geschöpf, durch Jesus erlöst vom Fluch der Ruhelosigkeit, entschuldet und wieder verbunden mit meinem Schöpfer, der Quelle der Ruhe. Wozu bin ich? Ich lebe, um in wiederhergestellter, enger Beziehung zu Gott und anderen Menschen zu sein und an dem Platz, an den Gott mich stellt, mit Freude erfüllt und sinnvoll zu seiner Ehre zu arbeiten, kreativ zu sein und produktiv zu sein. Und wenn unser Inneres damit zur Ruhe kommt, dann glaube ich, kann es auch unsere Psyche und unser Körper. Und damit sind wir wieder beim Ruhetag. Indem wir ruhen und aufhören zu arbeiten, sprechen wir Gott dann unser Vertrauen aus und sagen ihm, dass er Gott ist und nicht wir und dass die Welt durch sein Tun weitergeht und nicht durch unseres. Dass alles Lebensnotwendige, das getan werden muss, schon getan ist, weil Jesus es für uns getan hat. Und deshalb können wir einen Ruhetag feiern. Deshalb können wir es uns leisten, einen Tag aufzuhören. Und Gott zu feiern, der das Einzige und das der Einzige ist, der uns wirklich für immer und innere und äußere Ruhe geben kann. Ich weiß von Uli Popp, dass sie ihren Ruhetag liebt und dass sie dazu einige Gedanken hat. Und ich bitte dich mal nach vorne, Uli. Hallo, Uli.
Hallo.
Uli, welcher Tag ist dein Sabbat, also dein Ruhetag? Ist es klassisch der Sonntag oder ist es ein anderer Tag?
Für mich ist das tatsächlich klassisch der Sonntag und das habe ich mir nicht ausgesucht. Meine Eltern haben das so gemacht, die haben da sehr großen Wert drauf gelegt, den Sonntag wirklich anders zu gestalten. Mein Vater ist Kirchenmusiker und arbeitet also auch immer am Sonntag. Trotzdem war das für uns immer der Tag, wo wir viel mit der Familie gemacht haben, wo es keine Hausaufgaben gab, wo man nichts für die Schule oder Arbeit tun durfte. Und das da haben die sehr großen Wert drauf gelegt. Und deswegen ist das bis heute für mich der Sonntag, der für mich als Ruhetag auch immer noch gilt.
Okay. Und was ist für dich heute an diesem Sonntag anders als an den anderen Tagen? Weil jetzt bist du erwachsen und entscheidest selber, was für dich da der Unterschied ist.
Ja, tatsächlich hat sich da ein bisschen was geändert.
Keine Hausaufgaben.
Keine Hausaufgaben mehr, mache ich aber tatsächlich sonntags auch immer noch nicht. Für mich ist Sonntag ein Tag, auf den ich mich erstmal in der Woche total freue, weil ich auch immer wieder merke, innerhalb der Woche stehe ich so unter Strom und ich habe einen nach dem anderen Termin. Das wird euch wahrscheinlich bekannt vorkommen, geht euch vielleicht ähnlich. Und ich weiß, am Sonntag muss ich auch nichts machen, weil ich so erzogen worden bin und gemerkt habe, es funktioniert, und weil ich auch über das Studium hinweg auch mit einer Freundin gemeinsam das ausprobiert habe und dann gesagt habe, okay, ich werde am Sonntag keine Sachen für die Uni machen, keine Hausaufgaben machen, keine Texte lesen, keine Dienst-E-Mails schreiben, was auch immer. Und das gab immer wieder Situationen, wo ich dachte, puh, Samstagabend, ich bin mit meinem Zeug noch nicht durch und Montag geht's los und wie soll das jetzt alles werden? Und ich muss vielleicht am Sonntag nur so ein Stündchen, also es ist ja nicht so viel, das könnte man ja schon mal machen. Und prompt gab es dann irgendwie sonntags in der Predigt immer, ja, und aber am siebten Tag sollst du ruhen oder so, wo ich irgendwie immer gemerkt habe, okay, ist ja gut, dann mache ich halt nichts. Und es hat funktioniert tatsächlich. Also entweder war dann, weiß ich nicht, mal war der Dozent krank und das war überhaupt nicht, also war voll gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil es hätte sich nicht gelohnt. Oder es ist überhaupt nicht aufgefallen, dass ich es nicht gemacht habe. Oder ich habe es halt einfach nicht gemacht und es war vielleicht nicht so gut, aber es tat mir am Sonntag trotzdem, war für mich besser, die Zeit zu nehmen und zu ruhen. Und so habe ich über die Jahre hinweg einfach immer mehr gelernt, auch tatsächlich, wie du am Anfang gesagt hast, das als Glaubensbekenntnis und als Vertrauen in Gott zu nutzen und am Sonntag zu sagen, egal was die Woche noch so bringt und was ich jetzt nicht geschafft habe und was ansteht, ich mache einfach nichts und vertraue darauf, dass das irgendwie, dass Gott den Rest macht. Und es hat bis heute immer funktioniert und es gab keine Woche, wo ich sagen würde, hätte ich am Sonntag mal was gemacht. Und das also gibt mir jetzt die Ruhe tatsächlich, auch mich jede Woche auf den Sonntag zu freuen, zu sagen, ich muss nichts machen. Wie schön ist das? Ihr könnt mich, also ganz viele Sonntage könnt ihr mich fragen, und was hast du heute geplant? Ja, nichts. Also weil ich mache halt heute, worauf ich Lust habe und wo ich das Gefühl habe, das ist gut, das tut mir gut, das ja, ist irgendwie schön für mich und das befreit mich total.
Cool. Ich danke dir, Uli. Du hast alle meine Fragen schon beantwortet. Hammer. Ich finde es stark, wie konsequent du das durchgezogen hast und finde es hammer, dass sich bewahrheitet hat, dass es sich lohnt.
Mhm. Kann ich nur empfehlen, ja, das auszuprobieren. Ich habe es alleine nicht geschafft, sondern einfach immer mir jemanden gesucht, der mich auch mal daran erinnert hat und ich habe dann sie mal daran erinnert. Und so haben wir uns gegenseitig da unterstützt und es hat eine Weile gebraucht, eben dieses Vertrauen auch zu fassen, aber also wie gesagt, es lohnt sich total und für mich ist das wirklich so die Oase in der Woche, wo ich mich jede Woche wieder von Neuem drauf freue und den Sonntag wirklich total genießen kann.
Cool, ich danke dir, Uli. Die Arbeit hinter der Arbeit, von der ich gesprochen habe, die uns wirklich müde macht, die ist nie erledigt, wir werden nie damit fertig und werden niemals zur Ruhe kommen können, außer in Jesus mit dieser Ruhe, von der auch Uli gerade geredet hat, in dem Vertrauen. Und wenn du Jesus Tauschangebot schon angenommen hast, aber am Sonntag oder an einem anderen Ruhetag, den du dir ausgesucht hast, irgendwie trotzdem innerlich nicht zur Ruhe kommst, dann glaube ich, gibt es da noch Potenzial, dass wir das noch mehr verstehen können und uns noch mehr diese innere Ruhe schenken lassen und noch mehr unsere Identität und unseren Wert von Jesus klären lassen können. Und das predige ich gerade auch mir selber. Und die ultimative Verheißung ist, und ich komme jetzt damit zum Schluss, ist, dass es außer dieser Welt eine neue geben wird, die wieder Land der Ruhe heißen kann, in der wir mit Gott das größte und Fest des Universums feiern und ewig in seiner Nähe leben werden. In seiner Nähe, der Ursprung und die Quelle von allem Guten und von echter Ruhe ist. Und jeder Sonntag kann eine Erinnerung und eine Verheißung dafür sein und ein Vorgeschmack auf das, was uns erwartet. Und es fasst wieder ein Vers aus dem Hebräerbrief so cool zusammen. Da steht, somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen. Genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass du dir alles so gut ausgedacht hast und dass du uns diesen Rhythmus gegeben hast, und dass du selber am allermeisten Ruhe für uns hast, indem wir uns von dir sagen lassen, wer wir sind. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass unsere Herzen das mehr verstehen und dass wir in dir Ruhe finden. Bitte arbeite damit in uns weiter. Danke, dass du alles dafür getan hast, dass es in uns ruhig werden kann. Du bist so gut. Amen.